Pronom, ein transparenter Podcast. Transsexualität.
Da wären wir also angekommen in der eigentlich ersten richtigen Folge von Pronom, ein transparenter Podcast. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, mit wem von euch beiden wollen wir eigentlich anfangen? Ich habe dann, mein erster Gedanke war, wir müssten eigentlich mit Iden anfangen, weil ihr Thema ja so viel interessanter ist als das von Niklas. Ist das unangenehm, sowas zu sagen?
Ich glaube, vielleicht ist interessant, vielleicht nicht so das richtige Wort. Ich glaube, Idens Thema ist vielleicht ein bisschen umfangreicher, weil es da vielleicht mehr Sachen zu erklären gibt oder viele Sachen, die noch nicht so sichtbar sind, wie es jetzt zum Beispiel beim Thema Schwulsein ist.
Aber ich glaube, bei Transmenschen ist es halt nochmal so dieses, oh krass, da ist ja dann irgendwie eine Veränderung mit drin und wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert dann deine sexuelle Orientierung auch, weil da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Fragen.
Ja, und da würde ich sagen, steigen wir jetzt auch direkt ein. Denn die erste Frage, Iden, an dich wird sein, wen datest du eigentlich und wen wirst du in Zukunft daten in Bezug auf das Geschlecht?
Ah ja, guck mal, genau die, quasi, was ich mir schon gedacht habe. Ja, es ist wirklich eine Frage, die oft gestellt wird, weil als ich damals zum Beispiel in der Schule, da war ich ja, habe ich ja quasi noch als Mädchen gelebt und habe aber da für mich zum Beispiel relativ früh rausgefunden, dass ich halt auf Frauen und Männer stehe. Und das hat sich insofern quasi auch nicht geändert. Also, ne,
also das bist ist du jetzt ein bisexueller Transmann?
Sozusagen. Also bisexuell ist so das Label, was ich für mich irgendwie gefunden habe. Es ist aber auch noch nichts festgelegt. Ich weiß, dass ich halt auf zwei oder mehr Geschlechtsidentitäten irgendwie stehe, beziehungsweise da eigentlich nicht so eine richtige Präferenz habe.
Also erregt dich einerseits das weibliche und auch das männliche Geschlecht?
Ja, aber auch Attribute davon. Also ich kann ja, also es kann jetzt natürlich auch ein Mann sein, der zum Beispiel ziemlich feminin ist oder eine Frau, die ziemlich maskulin ist. Also
es geht gar nicht um das Geschlecht, sondern die Attitüde einer jeweiligen Person, unabhängig davon, als was sie geboren ist oder als was sie sich identifiziert.
Ja, also einfach sozusagen zusammengefasst, stimmt der Vibe? Ja, also weil was Geschlechtsteile an sich angeht, habe ich tatsächlich nicht wirklich eine Präferenz. Also da ist es mir ziemlich egal. Mhm. Insofern ist eigentlich alles, worauf es ankommt, der Rest. So, das ist ziemlich individuell. Insofern, ja, ich date Menschen, die ich gut finde persönlich und mit denen es einfach klickt.
Also es klingt jetzt blöd, aber wie soll das denn in Zukunft funktionieren? Also dein Ziel ist ja, glaube ich, dass gar nicht erkennbar ist, dass du mal eine Frau warst oder im Körper einer Frau geboren wurdest, sondern das Ziel müsste ja eigentlich sein, nach meinem Verständnis zumindest, dass du als Mann gesehen wirst. Aber ja, wirst du das dann künftigen Datingpartnern sagen? Und gehört sich das, zukünftigen Datingpartnern zu sagen, ey, pass auf, vorab die Information, ich wurde als Frau geboren?
Also ich finde, da kommt es immer sehr drauf an, auf den Zeitpunkt und in welcher Situation man Menschen kennenlernt. Also wenn ich jetzt im realen Leben Menschen kennenlerne, dann ist das meistens in einer Situation oder in einem Umfeld, wo das queere Menschen sind an sich. Also ne, entweder ist es eine Queerbar oder es ist eine queere Dating-App oder sowas. Und zum Beispiel bei Dating-Apps, da kann man das ja sogar hinschreiben. Also da würde jetzt in meinem Profil dann tatsächlich auch Transmann stehen. Insofern ist es quasi vorweggenommen. Was das halt eben angeht. Und dann, wenn ich jetzt persönlich irgendwie eine Person kennenlerne, die mich jetzt von außen natürlich nur als Mann wahrnimmt und die da Interesse hat, dann ist quasi, ne, irgendwie, ich hätte dann irgendwann einen Punkt, wo ich sagen würde, hey, lass mal über Intentionen sprechen, soll das Ganze hier irgendwie in eine sexuelle Richtung gehen. Und dann halt drüber sprechen, was sind da denn zum Beispiel Präferenzen, was die Geschlechtsteile angeht. Weil es gibt tatsächlich auch schwule Männer, die sagen, nee, für mich ist das ein Ausschlusskriterium, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Penis hast. Also das, und ich finde das auch völlig in Ordnung. Insofern, das ist dann so eine Sache, die muss dann individuell quasi abgestimmt werden. Weil bei mir geht es ja da wirklich eher um die äußerliche Wahrnehmung. Also ich zum Beispiel habe auch kein Problem mit meinem Geschlechtsteil und ich würde das auch nicht ändern lassen. Insofern,
bevor wir darauf eingehen, würde mich aber noch eine Sache tatsächlich interessieren. Hast du nämlich Sorge davor, Menschen zu begegnen, die dich gerne daten möchten in der Zukunft, aber die dich, ich sag mal, so ein bisschen so ein Fetisch darauf haben, dass du ein Transmann bist? Also da hätte ich zum Beispiel große Ängste tatsächlich vor.
Die Sorge ist auf jeden Fall da, dass es später so ist, wenn ich tatsächlich an einen Punkt komme, wo ich von außen als Mann gesehen werde, habe ich da tatsächlich weniger. Jetzt gerade ist eigentlich eher so die Phase, so der Anfang und so einer medizinischen Transition ist eigentlich eher so der Moment, wo ich am meisten Sorge habe, weil ich eben von außen nicht als Mann wahrgenommen werde und dementsprechend halt auch, ich möchte das jetzt mal so ausdrücken, als weibliche Person sexualisiert werde. Wenn es um den sexuellen Kontext geht, dass da noch viel weiblich gelesen wird, einfach weil ich ja zum Beispiel im Schlafzimmer auch nicht irgendwas verstecken kann.
Aber weißt du, was ich krass finde, Eden? Du hast nämlich gerade, als wir angefangen haben, darüber zu reden, kurz mal angemerkt, dass du kein Problem hast mit deinem Geschlechtsteil. Und es gibt so eine Frage, die transsexuellen Menschen gestellt wird, die ich eigentlich ganz furchtbar finde, nämlich, ja, kannst du denn nicht einfach deinen Körper so akzeptieren, wie er ist? Und du scheinst das ja in Bezug auf deinen Geschlechtsteil schon zu tun. Du sagst, du hast damit kein Problem.
Ja, es ist so ein bisschen von beidem. Auf der einen Seite hätte ich natürlich gerne das funktionierende männliche Geschlechtsteil, aber aus der Position, wo ich jetzt eben bin, dass ich nicht damit geboren wurde, da hinzukommen, sind extrem viele Risiken mit verbunden und dann eben auch die Tatsache, dass es dann teilweise ja auch eben nicht funktioniert sozusagen.
Ja.
Und da möchte ich eben nicht landen und ich sag mal so, insofern habe ich weniger ein Problem mit dem aktuellen Geschlechtsteil, was ich habe, als dass ich dann hätte mit den ganzen Komplikationen, die damit verbunden wären, jetzt mir künstlich das in Anführungszeichen richtige Geschlechtsteil machen zu lassen. Aber wenn ich, natürlich wünsche ich mir, dass ich mit einem Penis geboren wäre, aber das ist nun mal leider nicht so. Und das ist so einer dieser Schritte, den ich nicht gehen würde. Aber viele Menschen gehen diesen Schritt und das ist auch völlig valide.
Ich kann das, komischerweise beruhigt mich das irgendwie, weil die Vorstellung, dass dein Geschlechtsteil danach nicht funktioniert, finde ich so beängstigend. Und das ist so ein gravierender Einschnitt in das Lebensglück oder generell in das Leben auch, dass ich mir denke, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Und es ist jetzt komisch, mit dir über so ein Thema eigentlich zu reden, weil es total intim ist und nichts, was mich angeht. Aber das ist halt auch wieder dieses Thema von Sorge und wird es demjenigen oder derjenigen gut gehen? Wird das alles gut laufen? Wird das alles funktionieren? Wird man gesund bleiben, also ich finde ja auch so Trans oder Gesundheit, also geschlechtliche, ich weiß nicht, ob es ein Wort dafür gibt, Geschlechtsgesundheit oder
ja, Transmedizin wahrscheinlich.
Ja, sowas, also das ist ja auch ein Thema, worüber man ganz selten spricht und das eigentlich so über, also so außergewöhnlich wichtig ist eigentlich, weil es mit so vielen Risiken verbunden ist.
Ja, auf jeden Fall. Also eine Frage, die ich zum Beispiel für mich noch nicht beantwortet habe, ist, in meiner Transition, ob ich eine Mastektomie durchführen lassen werde an irgendeinem Punkt, also quasi mir die Brüste abnehmen lasse. Weil auf der einen Seite habe ich viel gesehen, dass halt die Hormontherapie schon deutlich, das reduziert das Volumen einfach durch die Fettumverteilung, die passiert. Und eine Mastektomie ist auch ein großer Eingriff, wo man sich auch sehr drauf vorbereiten muss. Also die Geschichten, die ich gelesen, gesehen und gehört habe, das sind viele Menschen, die dann wirklich vorher auch regelmäßig den Oberkörper trainieren, einfach damit das Gewebe und die Muskelmasse so stabil wie möglich ist. Weil man eben nach diesem Eingriff eine ganze Weile lang natürlich gar nicht irgendwie diese Muskeln betätigen kann. Und das auch super gefährlich dann sein kann. Also insofern, das ist so eine Frage, die habe ich für mich noch nicht beantwortet. Das werde ich dann sehen, ne, je weiter ich in meiner Hormontherapie komme, ob ich sage, das brauche ich jetzt für mich dann doch irgendwie oder eben halt nicht.
Was ist denn mit anderen Dingen, wie zum Beispiel deinen Eierstöcken, deiner Gebärmutter und ähnliches? Ich meine, wir wissen von Frauen, die lassen sich Brüste, Eierstöcke, Gebärmutter entfernen, auch zum Beispiel, um Krebsrisiken zu minimieren.
Also habe ich tatsächlich noch nicht so besonders viel drüber nachgedacht. Also was das angeht, was ich für mich weiß, was für mich relativ früh schon auch in der Jugend raus war, war irgendwie selbst Kinder zu bekommen, weil zum Beispiel die Hormontherapie das ja auch beeinflusst. Also es ist deutlich geringeres Risiko, zum Beispiel schwanger zu werden, auch wenn das keine Verhütung ist, auch wenn das manchmal gesagt wird. Aber Hormontherapie, also Testosteron, ist keine Verhütungsmethode. Aber es reduziert natürlich deutlich die Fähigkeit, schwanger zu werden. War jetzt für mich persönlich kein Problem, aber das sind halt auch Fragen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Aber bisher hatte ich selten ein Problem, wie gesagt, mit diesen Dingen. Und wenn ich dann doch irgendwann sage, hey, irgendwie möchte ich das nicht und möchte das vielleicht dann doch irgendwie rausoperieren lassen, dann werde ich das da so entscheiden und mich darüber informieren. Also es ist, glaube ich, viel dieses Recherche betreiben, sich Geschichten anhören von Menschen, die das durchlaufen haben, wo das halt dann entweder gut aber oder vielleicht auch schlecht geendet hat. Also ich finde auch gerade da, beide Seiten zu beleuchten, super wichtig.
Aber ja. Das bedeutet, deine Transition, also deine, ich sage jetzt mal, diese optische, diese körperliche Transition, wird sich bei dir beziehen auf Dinge, die man von außen wahrnimmt, sprich, es ist deine Körperbehaarung, deine Gesichtsbehaarung, es wird deine Stimme sein. Wirst du anfangen, ins Fitnessstudio zu rennen, weil du dir denkst, ich will vielleicht
absolut
auch ein bisschen...
Absolut, total. Ja? Also mein perfekter Körpertyp ist eigentlich so, also wie ich das gerne hätte, wäre wirklich so ein bisschen dieser Dad-Bauch, aber trotzdem so Muskeln, so Schulter- und Armmuskeln. Also das ist eigentlich so der Körper, wo ich hin möchte. Das ist auch tatsächlich relativ spannend, weil ich lange ein Problem mit meinem Übergewicht hatte und immer natürlich gedacht habe, das liegt daran, dass es Übergewicht ist. Jetzt, wo ich aber zum Beispiel regelmäßig ein Bein da trage, also mir quasi schon so ein bisschen diese mehr männliche Oberkörperform gebe.
Das heißt, mit einem Bein da praktisch drückt man sich die Brust weg.
Genau, also das ist quasi dafür gemacht, dass die wirklich abgeflacht wird, so gut es eben geht. Und seit ich den regelmäßig trage, habe ich tatsächlich gemerkt, ich habe überhaupt gar kein Problem mit meinem Fettanteil. Also überhaupt nicht. Und also ne, so Sachen, das sind auch so Sachen, die ich dann rausgefunden habe. Krass, das hat tatsächlich eher mit meiner Präsentation nach außen so und mit meinem inneren Gefühl als Transmensch zu tun, als tatsächlich mit dem Gewicht. Also ja,
sehr aber spannend. Es hört sich für mich viel so an nach dem Motto, eigentlich ist Eden mit sich okay. Also so wie du geboren bist, also physisch jetzt betrachtet, ja. Du bist okay damit, dass du weibliche Geschlechtsteile hast. Du bist okay damit, dass du halt aussiehst wie du. Das ist nicht, dass du vorm Spiegel stehst und jeden Tag weinst. Ich überspitze das jetzt mal, weil du nicht erträgst, wie du aussiehst. Es geht dir schon viel darum, wie die Reaktionen sind von Menschen außerhalb deines Körpers, also von deiner Umgebung.
Ja, so ein bisschen von beidem. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich wirklich selber total unzufrieden bin und ich stehe auch oft vorm Spiegel und denke, boah, der Bein da ist jetzt schon voll ausgeleiert und der macht nicht mehr so wirklich, was er soll. Und das, da bin ich dann auch selber super unzufrieden mit. Also gerade wirklich so Oberkörper habe ich da schon eher ein Problem mit. Also wirklich Brüste, das stört mich für mich selber auch, wenn ich alleine zu Hause bin, wenn keiner drumherum ist. Aber ich versuche halt da nicht so einen Fokus drauf zu legen. Manchmal kriege ich das besser hin, manchmal schlechter. Also die Dysphorie ist auch immer noch da. Ich habe tatsächlich gestern noch drüber nachgedacht, einfach weil ich ja erst vor kurzem angefangen habe, überhaupt diesen Bein da zu tragen. Lange habe ich das gar nicht gemacht. Aber seit ich ihn trage, habe ich jeden Morgen die Diskussion mit mir selber, ziehe ich den jetzt an oder nicht? Weil auf der einen Seite ist es super unangenehm, am Ende des Tages nach Hause zu kommen. Es ist so ein bisschen wie ein BH. Also dieses nach Hause kommen, das Erste, was ausgezogen wird, ist der BH. So, und so ein bisschen ist es halt auch mit dem Bein da. Es ist halt auf der einen Seite dieses, oh, ich muss den jetzt anziehen, weil das ist auch nicht so einfach, da reinzukommen. Aber auf der anderen Seite entscheide ich mich immer wieder dafür, weil ich ohne den wirklich nicht mehr rausgehen kann. Es ist für mich wirklich mittlerweile eine Sache geworden von, ich fühle mich massiv unwohl, wenn ich ohne Bein da unterwegs bin. Das ist Wahnsinn. Hatte ich davor nicht. Also es ist so dieser Effekt von, man merkt eigentlich im Nachhinein, wie viel Dysphorie man eigentlich hatte über seinen eigenen Körper.
Okay, aber das bedeutet im Endeffekt, du entwickelst auch immer mehr dieses Gefühl von, ich möchte das und ich will das. Und auch wenn es am Anfang neu für mich alles war, sind das Schritte, die für mich jetzt nicht mehr denkbar wären, sie wegzulassen.
Ja, auf jeden Fall. Also je mehr ich da durchlaufe, je mehr Sachen passieren, desto mehr merke ich, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte, auf jeden Fall. Und ich finde es auch wichtig, darauf zu achten.
Jetzt nimmst du ja seit einiger Zeit männliche Hormone, Testosteron auf jeden Fall. Sind es noch andere?
Es ist hauptsächlich Testosteron. Ich finde nur schwierig, also einfach um die Begrifflichkeit nicht zu verfälschen, männliche Hormone schwierig, weil ja auch Frauen von natur aus Testosteron haben. Der Anteil ist nur deutlich geringer.
Das
Aber ja, ich
stimmt.
nehme Testosteron, um halt auf das cis-männliche Level von Testosteronproduktion zu kommen,
Spürst
sozusagen.
du, also ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, wie ganz oft, aber ich sag's einfach so, wie ich es fühlte sozusagen. Nimmst du Nebenwirkungen wahr oder Dinge, die Hormoneinnahme irgendwie schwierig machen, unangenehm machen?
Also Nebenwirkungen an sich, die halt, von denen ich weiß, die Hormone hervorrufen können, sind halt besonders psychische Beeinträchtigungen bei vor allem Testosteron. Das ist bei Östrogen nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber bei Testosteron ist die psychische Beeinträchtigung deutlich höher. Davon merke ich jetzt an dem Punkt noch nichts. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt ungefähr vor einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, die Hormontherapie angefangen mit Gel und da dauert es auch deutlich länger, bis irgendwas passiert. So, das reine Hormonlevel, da ich auch vor meiner Transition schon deutlich mehr Testosteron produziert habe als die Durchschnittsfrau, ich merke davon jetzt, also Nebenwirkungen definitiv noch nicht. Es haben sich schon einige Dinge geändert
Zum
und
Beispiel?
viel auch. Weiß ich nicht, ob ich darüber jetzt reden möchte. Also die ersten Dinge, die sich halt verändern, sind tatsächlich Dinge, die es untenrum angeht. Insofern, das sind
Also,
halt.
da möchte ich, da möchte ich, damit du oder damit ihr nicht immer alleine irgendwie in Anführungsstrichen euch outen müsst, kann ich auch mal was dazu sagen, weil ich das auch tatsächlich sehr spannend finde und mir dadurch erst bewusst wurde, wie heftig Hormone in unserem Leben, in unserem Alltag das Dasein einfach beeinflussen. Ich selbst nehme die Pille nicht aus, wie viele Frauen, nicht weil ich dadurch so verhüten möchte, sondern weil ich gesund, also weil mir geraten wurde, das zu tun, um hormonell ausgeglichener zu sein. Und als ich dann mit meiner Ärztin mal darüber sprach, nach einiger Zeit, habe ich ihr so ein paar Symptome genannt, die ich ganz ehrlicherweise sehr beängstigend fand. Nämlich zum Beispiel habe ich gemerkt, dass sich meine Libido durch die Hormone verändert hat. Also Libido, im Prinzip die Lust auf Sex oder sexuelle Kontakte, wie auch immer, die hat sich sehr verändert dadurch. Und das hat mich sehr überrascht und ich habe nicht erwartet, dass das so extrem sein würde. Und ich dachte, wenn ich mit meiner Ärztin darüber spreche, wird sie mir auch sofort sagen, alles klar, das setzen wir sofort ab. Und sie sagte dann zu mir, naja, fühlen Sie sich denn stimmungsmäßig besser? Und ich dachte mir, ja, das tue ich tatsächlich. Und mir ist dann erst bewusst geworden, weil ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, was Hormone mit einem verursachen oder ich sag mal so ein veränderter Hormonhaushalt, wie er sich einfach bemerkbar macht, ja,
Und
in
total, total.
ja, Sexualität, aber auch in der Psyche. Das habe ich ehrlich gesagt so in dieser Intensität nicht erwartet.
Oh, auf jeden Fall. Also das ist, geht natürlich auch in die positive Richtung dieser Hormontherapie. Ne? Vor allem, wenn man eben, also das ist ja noch wirklich sehr unerforscht, zumindest von mir persönlich. Ich kenne mich da gar nicht so gut mit aus. Aber ich merke für mich selber eben, seit ich das angefangen habe, dass sich meine mentale Gesundheit deutlich verbessert hat. Und aber eben auch, was du angesprochen hast, so Sexualität an sich ist eine ganz andere Erfahrung mittlerweile. Also ja, also das merke ich dann schon am ehesten. Und das zeigt mir halt dann auch wieder, so das ist alles, was bisher passiert ist, will ich auch. Ne? Also das ist quasi, ich mache regelmäßig so ein Check-in
Hast du
mit
jetzt mehr
mir.
Lust? Entschuldige, ich werde das jetzt ganz klar fragen, aber hast du jetzt mehr Lust auf Sex?
Schwierig. Also es ist nicht unbedingt diese mehr Lust auf Sex haben, es ist eher die Art und Weise. Boah, wie erklärt man das jetzt? Also
Ist
es ist
das
so ein
mehr so,
bisschen.
dass man irgendwie so stereotypisch maskulin dann Sex sich wünscht? Also
Also
dominanter zum Beispiel?
nicht unbedingt. Also das eigentlich eher weniger. Es ist eher so, was einen stimulieren kann. Also, weil das sind so Sachen, dass da war ich gar nicht so, habe ich mir auch lange gedacht, obwohl ich viele Leute kenne, die schon Testosteron-Hormontherapie gemacht haben oder da in dem Prozess quasi war ich mit dabei und die haben auch viel darüber gesprochen, wie sie mittlerweile rein von einer visuellen Sache eben stimuliert werden können, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, bis es mir dann selber passiert ist. Also wo ich dann gedacht habe, krass, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
Dass sich Dinge erregen, die dich vorher nicht unbedingt erregt haben, wie zum Beispiel sich halt etwas anzuschauen oder anzugucken.
Also wirklich so Sachen anzugucken, vor allem Sachen, die wirklich nicht explizit jetzt zum Beispiel sexuelle, also Acts sind, sondern wirklich zum Beispiel Bilder. Also ich glaube, das dumme Beispiel, was damals ein Freund von mir genannt hatte, war so ein typischer Männer-Feuerwehrkalender mit irgendwelchen nackten Feuerwehrfrauen oder so. und da solche Sachen, da habe ich gedacht, krass, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und sowas dann wirklich mittlerweile schon eher, wo ich denke, Wahnsinn, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
Das, was du gerade erlebst, also im Prinzip eine Umwandlung deiner Lust oder von dem, was dich erregt, das habe ich selbst auch schon in meinem Leben erlebt. Und zwar wann? Als ich ganz schlimm verliebt war. Wahrscheinlich habe ich in dieser Verliebtheitsphase irgendwelche Hormone ausgeschüttet, die ich jetzt gerade nicht ausschütte oder so. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Es ist so erstaunlich für mich zu realisieren, was ein Hormonhaushalt mit uns macht, mit unserer Psyche, mit unserer sexuellen Lust auch, mit letztendlich unserem Alltag, unserem alltäglichen Leben.
Ja, total. Also es hat deutlich mehr Einfluss, als man denkt oder als mir auch bewusst war. Also ich habe ja jetzt wirklich viel dadurch auch gemerkt, weil ich eben durch diese Transition gehe, wie viel Einfluss es hatte, auch im Nachhinein auf, ne, also so, was mir vorher gar nicht so bewusst war, dass das tatsächlich mit Hormonen zu tun hat, solche Sachen, ne? Also sei das jetzt irgendwie Stimmung, sei das aber auch die Art, wie ich Sexualität gelebt habe. Aber es ist auch irgendwie schön, das alles neu kennenzulernen. Es ist so ein bisschen wie so eine zweite Pubertät. Es ist halt aufregend, es ist neu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, das will ich nicht, sondern es ist wirklich einfach jedes Mal so eine Erfahrung von, wow, wusste ich nicht, dass das geht.
Verstehe. Jetzt kommt in mir eine Frage auf und ich habe mich gerade gefragt, ob es ein bisschen homophob ist, was ich jetzt fragen werde. Denn wenn du jetzt mehr Testosteron nimmst, würde ich jetzt, ich würde vermuten, dass vielleicht, weil du bist ja bisexuell, die Lust auf Frauen bei dir eher gestiegen ist als die Lust auf Männer. Was ja impliziert, Testosteron/stereotypische Männlichkeit bedeutet immer, auf Frauen zu stehen. Weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, wie du es meinst. Ich glaube, weil ich aber so ein ganz anderes Bild von Sexualität habe. Also ich bin noch nicht so, also klar bin ich auch mit so stereotypischen cis-heteronormativen Dingen aufgewachsen, aber weil ich persönlich da noch nie mich irgendwie gesehen habe oder das noch nie so richtig kapiert habe, hat das bei mir tatsächlich irgendwie so, also diese Frage würde irgendwie gar nicht so richtig aufkommen bei mir, einfach weil ich da irgendwie, ich glaube, ich bin da einfach zu aufgeklärt, in Anführungszeichen, so, weil ich das einfach relativ früh für mich schon entdeckt habe, dass das irgendwie überhaupt nicht so stereotypisch alles abläuft, wie man das oft vorgehalten bekommt.
Okay, aber das ist jetzt bei dir nicht so, dass du dich, obwohl du bisexuell bist, zu einem bestimmten Geschlecht jetzt eher angezogen fühlst, weil dein Hormonhaushalt ein anderer ist?
Nö, nee, null. Also das hat wirklich eher mit der Art und Weise zu tun, wie ich Sexualität an sich erlebe. Also das Gefühl von Sex haben zu wollen oder solche Sachen. Also das ist wirklich deutlich mehr. Und ich sag mal, mit wem ist dann erstmal völlig egal.
Verstehe. Niklas, jetzt würde ich dich fragen, findest du meine Frage gerade unangebracht? Weil ich ja impliziert habe, so ein bisschen, dass hoher Testosteronspiegel hohe Männlichkeit ist und hohe Männlichkeit bedeutet gleich, man steht auf Frauen.
Also, ich sag mal so, du hast ja gefragt, ob das homophob ist. Homophob würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich sag mal so, ich zum Beispiel, ich stehe ja auch auf maskuline Männer. So. Jungs, die jetzt ein bisschen femininer sind von der Art und Weise her, sage ich jetzt mal, die finde ich zum Beispiel nicht so attraktiv. Und das kann ich ja auch so sagen, dafür sind, also sie sind dann für mich aber nicht dadurch weniger Mann, also auch femininere Männer sind für mich trotzdem Männer, an dem Geschlecht ändert sich halt nichts. Und das ist hier in dem Fall für mich genau das Gleiche.
Warum fühle ich mich trotzdem nicht gut damit, diese Frage so zu stellen, wie ich sie gestellt habe?
Weil es sehr, also ich finde tatsächlich das nicht mal problematisch, sich diese Frage zu stellen. Einfach weil es eben die Norm in Anführungszeichen ist, die man ja eben auch durch Sozialisierung und Erziehung und sämtliche Medien, die man eben konsumiert hat, zu bestimmten Zeiten eben sehr normalisiert wurde. Es war einfach das, ne, Männer stehen auf Frauen, Frauen stehen auf Männer, ja, so. Ne? Und das ist halt irgendwie gerade dieser Ansatz von wegen, dass das quasi biologisch veranlagt ist, ist ja, wo dieses ganze Missverständnis sozusagen herkommt. Weil halt einfach, ja, eben davon ausgegangen wurde lange Zeit oder ne, die Wissenschaft, die eben an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass das eben damit zu tun hat, dass es halt irgendwie biologisch veranlagt ist. Und jetzt mittlerweile sind wir halt an einem Punkt, wo das sich radikal ändert, dass halt Leute sagen, das ist halt absolut überhaupt nicht so. Und das aber nicht so einfach nachvollziehen zu können, oder was heißt, man kann es ja nachvollziehen, aber man kann trotzdem in sich drin noch dieses Bild haben, dieses heterocis-normative Bild. Das kann man ja auch nicht einfach abschalten von heute auf morgen. Und insofern, sich diese Fragen zu stellen, finde ich eigentlich völlig normal. Die Frage an sich finde ich aber, wenn man sie laut stellt, je nachdem in welchem Kontext, dann doch teilweise problematisch, einfach weil es eben
Es
so eine.
suggeriert halt etwas. Es will durch,
Genau,
so
es.
zwischen den Zeilen behauptet man ja eigentlich, naja, nur ein echter Mann steht auf echte Frauen und jetzt, wo sozusagen, und du als schwuler Mann, der auf andere Männer steht, du hast halt dann nicht so viel Männlichkeit in dir. Das ist so ein bisschen das, was irgendwie so mitschwingt, was gar nicht meine Absicht ist. Und trotzdem muss man halt sagen, Niklas hat das ja gerade auch so gesagt, er steht auf maskuline Männer. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, diesen Type zu haben, also sich davon eher angezogen zu fühlen.
Und
Ja,
man
voll.
muss ja auch dazu sagen, also wenn ich von maskulinen Männern spreche, ich habe natürlich auch ein ganz klares Bild im Kopf. Und tatsächlich habe ich mir auch schon oft die Frage gestellt, ist das überhaupt in Ordnung, dass ich das so denke? Ist das nicht auch irgendwie ein bisschen diskriminierend, was ich da mache, obwohl ich selber schwul bin?
Aber das finde ich sehr interessant. Das heißt, diese Momente habt ihr dann
Ja,
auch?
doch schon, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wo ich mittlerweile für mich so angekommen ist, ist halt die eine Sache, ist eine Präferenz zu haben. Und die andere Sache ist halt, diese Person systematisch irgendwie auszuschließen,
Genau, das,
auszukategorisieren oder eben schlecht zu behandeln.
ja.
Ne? Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, mein Typ ist jetzt irgendwie braune Augen, braune Haare oder blaue Augen, dunkle Haare oder sonst irgendwas, das ist ja jetzt nicht, ich behandle ja dann Menschen, die nicht so aussehen, dann nicht gleich Kacke. Also insofern, das ist wirklich ein krasser Unterschied, ne? Aber stellen tue ich mir die Frage auch oft, wo ich mir dann denke, oh, ist das okay, wenn ich irgendwie sage, hey, ist
Ich
das,
muss
mag ich
auch
nicht?
sagen, ich habe mir jetzt im Verlaufe dieser Folge zum ersten Mal in meinem Leben die Frage gestellt, ob ich was mit einem Transmann anfangen würde.
Würdest du?
Die Frage ist gerade zum ersten Mal bei mir aufgekommen und also ich sag mal so, ich bräuchte schon das männliche Geschlechtsorgan. Das heißt, wenn ein Transmann dann auch die Transition hinter sich hat, dann würde ich es auf keinen Fall ausschließen, aber
Da gibt es aber ja auch Hilfsmittel.
Aber Entschuldigung, das finde ich jetzt sehr interessant. Bedeutet das, Niklas, du stehst gar nicht auf Männer, sondern auf männliche Körper?
ja, also männliche Körper auf jeden Fall. Also mit Männlichkeit assoziiere ich ja auch ein bestimmtes Körperbild. Und dazu gehört für mich eben auch ein Penis und eine flache Brust, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen Angst, dass ich ihn damit verletzen könnte, wenn ich das so sage. Deswegen, ich frage einfach mal offen, Eden, wie ist das für dich, wenn ich das so sage? Darf ich das
Also,
so sagen?
Natürlich darfst du das so sagen. Das ist ja, was ich eben meine. Also, es gibt ja tatsächlich viele Menschen, das habe ich ja vorhin gesagt, auch besonders eben bei schwulen Männern, die halt sagen, das ist für mich ein Ausschlusskriterium, wenn da halt einfach die Physik nicht dem entspricht, worauf ich eben stehe. Das
Genau, also
finde ich aber auch völlig normal.
mir ist
Also.
es wirklich sehr wichtig, an der Stelle zu sagen, dass du für mich jetzt nicht weniger Mann bist, nur weil du zum Beispiel nicht die Transition noch nicht abgeschlossen hast, aber dass meine Präferenz einfach eine andere ist.
Ja, das ist ja die eine Sache ist, wie sehe ich dich als Person und die andere Sache ist, wie sehe ich dich im
Ja,
Schlafzimmer.
ja.
Was mir gerade dadurch bewusst wird, das finde ich voll krass. Ich werde jetzt etwas sagen, ja? Das dürft ihr mir beide nicht krumm nehmen. Was ich unter meinen Freundinnen oft bespreche, witzigerweise, wir finden alle das männliche Geschlechtsorgan nicht gerade sehr anziehend oder appetitlich oder schön.
Was?
Okay, da bin ich bei dir. Nee, da bin ich voll bei dir auch.
Da bin ich.
Da bin ich komplett
Nee,
bei dir.
nee.
Nee, sehe ich
Ich
voll.
muss da widersprechen.
So.
Ich sehe das nicht so.
Aber ich, so, und trotzdem habe ich mich ja zu Männern oder, ne, halt angezogen gefühlt. Und ich realisiere einfach immer mehr, ich bin gar nicht angezogen von einem körperlichen Geschlecht, sondern immer von Emotionen. Ich habe das jetzt in diesem Podcast noch nicht gesagt, aber ich bin tatsächlich auch auf einem sexuellen Spektrum. Ich befinde mich auf dem Spektrum der Asexualität. Das heißt nicht, dass ich asexuell bin, sondern, also ich bin demisexuell. Das heißt, ich kann keine sexuelle Erregung spüren bei jemandem, für den ich keine Gefühle habe. Also bei mir ist Intimität, Sexualität zu 100% verbunden mit Emotionen. Ich brauche irgendeine Art von emotionaler Verbundenheit, von emotionaler Intimität, damit das Bedürfnis nach physischem Kontakt, damit das Gefühl von sexueller Erregung in mir überhaupt aufkommt. Ich weiß, dass viele Menschen so sind, weil als ich angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen, weil ich mich vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein bisschen eurer Situation ähnelt, aber ich habe mich meine komplette Teenie-Zeit über gefragt, was mit mir nicht stimmt, weil ich nicht war wie meine ganzen Freundinnen und Schulkameradinnen, die halt mit all dem schon angefangen haben. Und ich habe immer nur gedacht, bah, das ist alles so eklig. Ich will doch nicht so ein fremdes Glied in mir haben. Irgendwie. Also ich habe das alles sehr plastisch oder sehr mechanisch betrachtet. Und ich habe wirklich bis in meine frühen 20er versucht herauszufinden oder auch versucht vielleicht ein bisschen zu verstecken, dass ich so bin und dass ich nicht so, ne, so ein bisschen Sex in the City mäßig ist toll finde und irgendwie auch wechselnde Partner. Ich habe das immer als cool empfunden oder auch als sehr selbstbewusst empfunden und auch als sehr lebensbejahend empfunden, eine ausgeprägte Sexualität zu haben, die man auch auslebt. Aber ich habe nie verstanden, was daran schön ist oder gut ist, bis ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich krass verliebt habe und dann halt alles über mich. Wie so, es war wie so eine Welle, die dann über mich kam und ich dachte mir so, oh wow, das ist es also. Darüber reden die ganze Zeit. Mich hat halt sehr lange sehr extrem beschäftigt, also weil man, nach meinem Verständnis ist es so, dass die Natur oder Gott oder das Universum, was auch immer man glaubt, uns unsere Sexualität gegeben hat, damit wir Kinder zeugen, also damit wir uns als Menschen fortpflanzen. Und deswegen ist Sexualität, Intimität, Erregung wichtig, damit wir überhaupt an den Punkt kommen, wo wir eben Sex haben und uns damit entsprechend fortpflanzen. Und ich habe gedacht, was hat denn die Natur für einen Fehler bei mir gemacht, dass ich das nicht habe?
Oh nein, es klingt ja furchtbar.
Ja, aber na, es ist nicht furchtbar, weil ich sag dir auch warum. Ich in all den Jahren, wo ich mich viel damit beschäftigt habe, realisiert habe, dass ganz, ganz viele Menschen so sind, aber dass sie die Worte dafür nicht haben. Und deswegen ist mir auch dieser Podcast so wichtig, weil ich im Laufe meines Daseins verstanden habe, wenn man Worte bekommt, hilft einem das, Dinge über sich selber auch zu verstehen und nicht zu glauben, man sei sonderbar oder merkwürdig oder man müsse das verstecken, weil man abnormal ist. Ob es jetzt um Sexualität oder Identität geht, sei jetzt mal dahingestellt, ja? Also natürlich beschäftigt mich meine Identität, aber nicht mein Geschlecht als Identität, sondern meine Herkunft, meine Kultur, mein Glaube, auch in Bezug auf Sexualität und so weiter und so fort. Ich möchte damit einfach nur sagen, das sind Themen, die mich auch beschäftigt haben, obwohl ich nicht auf, obwohl es bei mir jetzt zum Beispiel nicht um diese Themen geht, um die es jetzt bei euch einfach ging oder geht.
Was so eine Frage ist, die ich mir jetzt daraus nämlich stelle, weil wir ja am Anfang hast du ja quasi dich als Ally bezeichnet. Jetzt ist es aber in meinem Verständnis eigentlich zum Beispiel so, dass ja das Spektrum der Asexualität ganz klar auch in der queeren Community zählt. Also würdest du dich da selber nicht angehörig fühlen in der queeren Community?
Die Frage ist, will ich mich angehörig fühlen?
Ja, genau. Also willst du das? Möchtest du dich dazu zählen oder sagst du, das möchte ich nicht?
Es fühlt sich manchmal an, als wäre es übergriffig von mir zu behaupten, ich sei Teil einer Community, zu der ich mich nie gezählt habe. Es hat sich nie so für mich angefühlt. Ich habe mich nie, nicht weil ich mich dafür schämen würde oder weil mir das unangenehm wäre oder weil ich es schlecht finden würde, sondern weil ich so das Gefühl habe, dass es nicht der Space, in dem ich mich aufhalten dürfte. Nicht, weil es mir jemand verbietet, sondern vielleicht, weil mein Lebensthema, wenn es um Identität geht, sich nicht auf mein Geschlecht oder meine Sexualität bezieht, sondern mein großes Thema ist tatsächlich meine Herkunft und meine Migration.
Ja, kann ich verstehen, aber also, keine Ahnung, also von mir persönlich bist du in der queeren Community auf jeden Fall willkommen. Also ich kenne ja selber diese Frage, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ein bisschen diese Frage ist, die da manchmal im Kopf rumschwirrt, aber bei mir war es zum Beispiel in Bezug auf meine sexuelle Orientierung, also bisexuell sein oder zumindest halt auf eben mehr Geschlechter als eins zu stehen, oft die Frage, ist das queer genug? Vor allem, wenn ich in hetero-Beziehungen war. Weil ich das auch oft war. Ich hatte die ersten drei Beziehungen in meinem Leben waren alles drei Hetero-Beziehungen zu dem Zeitpunkt, ne, nach außen in der Gesellschaft. Und wenn ich dann zum CSD zum Beispiel gegangen bin, weil ich mich ja trotzdem als bi gesehen habe, hatte ich oft die Frage, bin ich hier überhaupt erwünscht? Also ich glaube nicht,
das ist ja das, was ich meine. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus dieser Community, also ich habe noch nie sowas gefühlt, eine Art von Ablehnung oder so, ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, auch wenn ich auch schon mal was anderes gehört habe, aber ich glaube, dass im Prinzip die queere Community sehr aufnehmend, sehr offen ist und es gibt ja auch niemanden, bei dem ich jetzt einen Mitgliedsantrag stellen müsste oder sowas. Ich stelle mir aber sehr wohl die Frage, ich glaube, was auch so ein Ding ist, was ist Sexualität? Was ist in Anführungsstrichen, was ist normal und was ist nicht normal? Und ich glaube, und das ist auch vielleicht etwas, mit sehr viele Menschen gerade hadern, mit all diesen neuen Begriffen, die für viele aufkommen. Für mich gab es Folgendes: schwul, lesbisch und normal. Und dann kam Bisexualität dazu und ich dachte, oh krass, okay. Und jetzt auf einmal werden wir in unserer Sprache sehr viel spezifischer. Wir eröffnen die Möglichkeit, dass sich Menschen kategorisieren können. Und ich kann nur eins sagen, in Bezug auf die Demisexualität, das hat für mich und für mein Leben sehr vieles sehr viel leichter gemacht. Zum Beispiel, wenn ich Männer date, ist es so, ich erkläre mich von vornherein. Also ich sage Männern, dass ich demisexuell bin. Die meisten können mit dem Begriff noch nicht viel anfangen. Ich erkläre es dann. Für alle ist es aber auch okay, weil es nichts Abnormales ist. Wohingegen, glaube ich, schwul sein oder trans sein oder lesbisch sein, wobei noch nicht mal lesbisch sein so sehr. Ich glaube, schwul sein und trans sein ist für die meisten Menschen etwas, was abnormal ist. Wohingegen ich, die einfach nur Sex haben möchte oder Sex haben kann, wenn sie eine emotionale Beziehung zu diesem Menschen aufbaut, das muss nicht die Liebe meines Lebens sein. Aber diese Demisexualität ist etwas, was für die meisten Menschen nicht nur als normal, sondern als respektabel angesehen wird. Ich erlebe durch meine Demisexualität nicht im Ansatz irgendeine Form von Diskriminierung oder Ausgrenzung oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich darüber rede, viele Männer finden das richtig toll an mir.
Mittlerweile ja, aber also von dem, was du jetzt zum Beispiel eben erzählt hast, so in deiner Schulzeit hast du dich ja dann doch irgendwie anders gefühlt, so ausgeschlossen eben von
alle. Nein, ich habe mich nicht ausgeschlossen gefühlt im Sinne von, die anderen schließen mich aus, sondern ich habe mich für mich gefragt, warum kann ich nicht so sein wie die anderen alle? Die scheinen ja daran total Spaß zu haben, die feiern das, die lieben das, die mögen es rumzuknutschen, rumzumachen, Sex miteinander zu haben und ich habe dieses Gefühl nicht gehabt. gehabt. Ich habe dieses Verlangen nicht entwickelt und das hat mich verunsichert. Also warum fühle ich das nicht wie die anderen? Wir sind natürlich überstimuliert. Wir sehen im Fernsehen, in Serien, in der Musik, es ist überall für uns normal, dass Sex etwas Gutes ist, etwas Positives und man sollte im besten Fall auch ständig Lust auf Sex haben und ein erfülltes Sexleben haben und in einer Beziehung sollte man mindestens 3-mal in der Woche Sex haben. All diese Dinge haben sich in meinem Leben nicht nur so nicht ergeben, sondern das Bedürfnis war gar nicht erst da. Ich habe das nicht verstanden, bis ich einen Menschen kennengelernt habe, in dem ich habe diesen Menschen so geliebt. Ich habe diese ganzen Dinge, von denen ich mich immer gefragt habe, was meinen die damit, habe ich auf einmal gespürt und verstanden. Und irgendwann im Laufe der Zeit und auch in Gesprächen mit meiner Ärztin und so weiter und so fort, habe ich die Demisexualität begriffen und verstanden, das bin ich. Aber ich habe mich nie zur queeren Community gezählt oder mich darin eingeordnet. Nicht, weil ich fühlte mich da, es fühlt sich an, als würde ich da nicht hingehören.
Ist das vielleicht, weil du das Gefühl hast oder weil du denkst, du stehst ja trotzdem auf Männer? Also dieses Demisexuell
ja,
bezieht sich
ja... Ja, es ist sogar noch mehr als das. Es ist sogar, und ich glaube, dass ich mich dafür manchmal tatsächlich sehr schäme, ich stehe total auf diese stereotypischen, vielleicht manchmal sogar toxischen Dinge, wie zum Beispiel, also ich wäre gern eine Mutter, die zu Hause ihre Kinder erzieht und hätte gern einen Mann, der das Geld verdient und mit nach Hause bringt und ich stehe total auf dominante Männer in einer Beziehung. Also
da muss ich kurz reingrätschen, weil ich finde, das ist absolut nicht toxisch.
Ich auch nicht.
Also das ist ja so Sachen, das ist ja genau, was zum Beispiel die Bewegung von Feminismus will, ist, dass du selber diese Entscheidung treffen kannst, dass es dir eben nicht aufgezwungen wird. Aber du kannst ja das trotzdem wollen
aber,
und dann sagen,
naja,
das ist, was ich möchte. So.
Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn ich es habe, passt mir das nicht.
Das ist natürlich dann wieder was anderes.
Ja, also was ich damit sagen möchte ist, ich merke schon, es ist nicht so, dass ich das möchte, weil es in mein Leben passen würde oder weil es zu mir passen würde. Das passt alles nicht zu mir. Es passt auch nicht zu meinem Leben. Aber es triggert oder es erfüllt ein Bild, was ich von klein auf gelernt habe, wie eine Frau zu sein hat und wie ein Mann zu sein hat und wie eine glückliche Ehe mit Haus und Kindern und Hund zu sein hat. Ich muss dazu sagen, ich werde in diesem Jahr 34 Jahre alt, ich bin Single, ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Also ich erfülle in keinster Weise dieses Bild, das so, mit dem man so groß wird. Und einerseits bin ich sehr froh darüber, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mir eigentlich gar nicht passt. Aber um jetzt nicht ganz so weit wegzukommen von dem eigentlichen Thema, was wir hier besprechen möchten, mir war nur jetzt wichtig, oder ich finde es auch interessant, dass jetzt in dieser Folge auch die Frage aufkommt, hey, ja, Raff, gehörst du nicht auch zur queeren Community? Und ich so spüre, will ich überhaupt dazugehören? Irgendwie nicht, weil ich fühle mich nicht zugehörig. Aber warum fühle ich mich nicht zugehörig? Weil ihr habt ja recht. Ich bin ja auf dem Spektrum der Asexualität, ordne ich mich ja selbst auch ein. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ich erlebe in diesem Bereich meines Lebens keine Diskriminierung. Im Gegenteil, ich spüre, was ich ganz oft erlebe, ist ein, hier folgendermaßen, so laufen ganz viele Gespräche ab, wenn es um Demisexualität geht, besonders wenn ich mit Frauen darüber rede. Krass, ich glaube, das bin ich auch. Also ja, ganz oft erlebe ich Gespräche, wo Menschen bewusst wird, dass sie das auch in sich haben oder dass sie ein Leben führen, wo sie ganz klar sagen, ich bin sexuell auch nur dann erregt, wenn ich jemanden liebe. Oder und ich habe diese Situation auch schon mit dem einen oder anderen Mann gehabt, von dem ich auch weiß, er hat das nicht gesagt, um mir zu imponieren. Ich glaube, Männern wird es sehr viel schwerer gemacht, über solche Dinge zu reden, weil es nicht maskulin, nicht typisch toxisch maskulin wirkt, nur Liebe zu machen, wenn man verliebt ist.
Ich finde das relativ spannend, weil mich dabei nämlich auch sehr interessiert, wie viel das Thema tatsächlich mit Hormonen zu tun hat. Weil ich ja persönlich, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, mich auch da einordne bei demisexuell und das auch lange schon getan habe. Jetzt aber zum Beispiel in meiner Transition ja merke, wie sich meine Sexualität selber verändert. Mhm. Jetzt im Bezug auf andere Menschen habe ich das noch nicht erlebt.
Aber Intensität hat sich verändert.
Genau, aber wie ich das quasi für mich selber wahrnehme, wie das rein physische Gefühl sozusagen ist. Und auf der anderen Seite kenne ich aber auch viele Transfrauen, die quasi das vorher halt so hatten mit ne, wirklich irgendwie, da hatte das wenig mit Gefühlen zu tun oder mit irgendeinem Szenario, was sich zum Beispiel abspielen muss im Hirn, sei das irgendeine Fantasy oder so, ne, sondern das wirklich sehr, sehr physische Sexualität war und die dann halt angefangen haben, Östrogen zu nehmen. Und bei denen hat sich das dann wieder gewandelt, dass sie deutlich weniger Libido an sich auch hatten, also deutlich weniger Lust auf Sex an sich. Und da frage ich mich halt, wie das halt irgendwie, also was meine Frage so ist, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was mir jetzt aber dann in den Kopf gekommen ist, wie ist das eigentlich bei dir dann, Niklas? Hast du da irgendwie auch Erfahrungen gemacht, dass du gesagt hast, ey, ich kann jetzt hier auch mal den One-Night-Stand machen oder bist du jemand, der auch eher nur Sex in Beziehungen sieht?
Also das Problem in der schwulen Szene ist halt dadurch, dass viele ja ihre sexuelle Orientierung ja auch lange unterdrückt haben, dass dadurch, glaube ich, dieses Bedürfnis, sich da auszutoben, umso stärker ist. Und wenn du da eben jemand bist, der sich eher nach einer romantischen Beziehung sehnt, dann bist du da sehr schnell abgeschrieben. Und das war auch immer mein Problem. One-Night-Stands waren ehrlich gesagt nie so mein Ding. Als ich zum ersten Mal mit Rahaf darüber gesprochen habe, dass sie demisexuell ist, habe ich erst überlegt, ob ich das auch bin. Es ist aber nicht so, dass ich keinen Sex haben kann ohne Gefühle, aber ich bevorzuge es mit Gefühlen, weil ich es viel schöner finde, weil ich mich besser fallen lassen kann und ich ja eine sehr romantische Vorstellung davon habe, dass zwei Menschen zueinander finden, die sich wirklich aufrichtig lieben und auch über Sex eben miteinander kommunizieren und Sachen vermitteln, die man nicht in Worte fassen kann.
Wenn ich da ganz kurz einhaken kann, also ich sage das jetzt aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung und kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen, die sich als demisexuell verstehen. Es ist bei mir so, ich glaube, dass die allermeisten Menschen sagen würden, Sex, wahrscheinlich sogar zu 95% würden Menschen sagen, Sex mit Emotionen ist schöner, besser, angenehmer, man fühlt sich wohler, es ist erregender, wie auch immer. Ich kann nur sagen, über meine Demisexualität ist, es ist wirklich schon das Level, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man fremde Körperteile in sich haben kann und das erregend findet. Also es kommt gar nicht erst auf in mir. Es ist nicht so, dass ich sage, ich präferiere oder bevorzuge das mit Emotionen, weil ich mich dann besser fallen lassen kann. Für mich ist es fast schon abnorm oder abnormal, überhaupt diesen körperlichen Akt. Leute, ganz kurz, unterm Strich kann ich sagen, da, also als Frau, ja, du kriegst einfach Körperflüssigkeiten rein in dich, sorry, wenn ich das so plakativ jetzt sagen muss, oder du hast den Schweiß einer anderen Person auf deiner Haut oder du riechst einen Menschen oder, also das ist, für mich ist das nicht Intimität. Intimität ist für mich auf einer absolut anderen Ebene. Eine so starke Emotion, dass ich den Wunsch habe, diesen Menschen bei mir zu haben, mit mir zu haben. Ich will alles mit ihm teilen, ich will über alles denken, sprechen, reden können. Und das steigert sich immer mehr und mehr und mehr bis zu dem Level, an dem ich so das Gefühl habe, ich möchte diesen Menschen unter meiner Haut haben. So nah will ich ihn an mir haben. Und dadurch entwickelt sich dieser Wunsch nach sexuellem Kontakt. Versteht ihr, wie ich das meine?
Ja, und ja, also mein Gedanke war gerade, Rahaf, ich bin einfach nur froh, dass du kein schwuler Mann bist.
Warum?
Weil ich glaube, dass du es sehr, sehr schwer hättest in der schwulen Szene. Weil es ist so? Tatsächlich so, es geht da teilweise sehr oberflächlich zu. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und das sind einige, es ist wirklich auf einem Level, was man sich, glaube ich, als nicht queere Person oder als nicht homosexuelle Person gar nicht vorstellen kann, dass man da wirklich verurteilt wird, wenn man, also wie oft hatte ich den Moment, dass ich gesagt habe, weiß ich nicht, in einem Gespräch, wo dann direkt die dritte Frage war, bist du aktiv oder passiv? Das sind ja die beiden Rollen, die schwule Männer beim Sex haben können. Wo ich dann gesagt habe, die Frage möchte ich jetzt noch gar nicht beantworten, weil so weit bin ich hier in diesem Gespräch noch gar nicht. Und dann wurde ich als Höhlenmensch abgestempelt und wow, keine Ahnung was und wurde sofort blockiert. Krass. Also das ist gang und gäbe in dieser Szene und deswegen sage ich das auch so ganz offen, dass ja, ich glaube, dass wenn ich demisexuell wäre, so wie du es bist, Rahav, ich glaube, dann könnte es schwierig werden.
Ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich Glück damit, dass ich eine Frau, also einer Frau wird ja viel eher zugesprochen, so zu sein, glaube ich. Es ist akzeptiert. Nicht nur das, und ich glaube, darauf versuche ich die ganze Zeit hinauszukommen. Ich glaube, wenn man Teil der queeren Community ist, für mich als jemand, der sich als Außenstehende sieht, bedeutet das ja auch gewisse Erfahrungen, die man gemacht hat, miteinander irgendwie zu teilen. Diskriminierungserfahrung vielleicht erlebt zu haben, das miteinander in Verbund, also dass man sich irgendwie verbunden fühlt in vielen, vielleicht nicht in allen, aber in vielen Erfahrungen, die man im Leben macht. Und ich habe noch nie aufgrund meiner Demisexualität irgendeine Anfeindung, Respektlosigkeit, Gemeinheit empfunden oder gesagt bekommen. Im Gegenteil, manchmal gibt es wirklich so ein, also das habe ich jetzt bei Männern erlebt, ja. Die finden, die glorifizieren mich so, als sei das eine bewusste Entscheidung von mir. Ich erkläre auch jedes Mal, das hat nichts mit meiner Kultur oder mit meiner Religion zu tun oder mit einer Überzeugung. Und dann sage ich mal ganz plakativ, das macht mich einfach nicht geil. So, weil ich dann nicht mehr weiß, wie ich es sonst anders erklären soll, außer ich bin nicht angeturnt davon, weil ich ein Geschlechtsteil sehe oder weil du versuchst, mich wie ein Rubbellos zu behandeln. Es macht mich einfach nicht an. Und ich brauche was
Diese
anderes.
Metapher.
Ja, und ich brauche was anderes. Ich brauche etwas Emotionales, um erregt zu sein. Und ich weiß nicht, warum Männer mich, also das habe ich einfach jetzt oft erlebt, sie glorifizieren mich dann dadurch irgendwie. Will
Ja, doch,
aber
ich
auch
glaube, das ist
damit.
halt so dieses jungfräulich und du hast noch nicht mit so vielen Männern
Ja.
geschlafen.
Ja. Ich bin der Erste
Der
oder der
erste Special
Einzige.
Man, der das darf und sonst niemand.
Ja,
Ja.
das mag eine Rolle spielen. Also das wird mit Sicherheit ein bisschen was Egoistisches haben. Ich habe auch ganz oft gehört, ja, wow, solche Frauen gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, wo ich mir denke,
Wow.
Bruder, du hast gerade versucht, mich rumzukriegen oder eben mit mir intim zu werden. Und du, also dieses, dass ich mir so ganz oft denke, was bildest du dir eigentlich ein, sexuelle Bedürfnisse, die ja Menschen nun einmal haben, zu so scheiße darzustellen, nur weil sie dann womöglich von Frauen kommen. Ja, und das finde ich halt absurd und das macht einen Typen für mich auch schon direkt unten durch. Aber ja, es ist, ich muss aber auch sagen, alle Männer bisher haben das immer sehr respektiert. Es ist aber auch für mich der Grund, von Anfang an damit sehr offen umzugehen ist. Ich möchte weder, dass meine Zeit gestohlen wird, noch möchte ich die Zeit von jemand anderem stehlen. Und es hat wirklich auch Männer gegeben, die sich darauf eingelassen haben, hat es schon mehrfach gegeben. Es hat Männer gegeben, die habe ich 4, 5 Monate gedatet, ohne dass man intim miteinander wurde. Für viele ist sowas ausgeschlossen und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und nach 4 Monaten weißt du, okay, da entwickelt sich einfach nichts, ne? Will auch sagen, dass meine Demisexualität mir das Daten schon sehr, sehr, sehr schwer macht, weil es natürlich auch viele Menschen gibt, die sich gar nicht darauf einlassen möchten oder auch können, einen Menschen kennenzulernen, ohne auch sexuell Kontakt mit ihm zu haben. Und ich
Ja,
möchte
die
mich einfach
Erfahrung habe ich auch
nicht,
gemacht.
ne, ich möchte mich einfach nicht dazu zwingen, nur weil ich dann dadurch jemanden mit der Zeit kennenlerne. Ich habe auch schon mal von jemandem gehört, von einem Mann. Ja, wir lernen uns ja währenddessen auch kennen. Und er hat mir dann auch erklärt, dass es für ihn auch wichtig ist zu sehen, wie läuft das auf dieser Ebene miteinander? Kommt man da auch gut zusammen und so weiter und so fort? Ja, absolut verständlich. Es ist halt nur, ich kann mich nicht dazu zwingen, mit jemandem Sex zu haben. Das geht einfach nicht. Ich habe es tatsächlich schon mal versucht. Es war eine furchtbare Erfahrung. Nicht, weil der Mann nicht nett gewesen wäre oder toll. Im Gegenteil, er war total sympathisch ich war so wirklich der Fokus und so weiter und so fort. Aber es war, ich glaube, da wurde mir wirklich bewusst, dass das für mich halt einfach nicht geht und dass es sich falsch anfühlt.
Ja, manchmal muss man das auch irgendwie erstmal, also die so eine Erfahrung habe ich halt selber auch gemacht, wo ich dann, da hat sich das für mich auch so richtig manifestiert, dass ich irgendwie Sex ohne Gefühle, das geht einfach gar nicht. Also es funktioniert einfach nicht bei mir
Aber ist
so.
das nicht hart, Eden? Also du hast in Anführungszeichen, ich sage das jetzt mal so hart, ja, du hast wirklich auf dem Spektrum fast jeden Punkt irgendwie abgearbeitet, ohne dass das jetzt gemein klingt, ja. Aber non-binär, hinzu kommt, du bist eine du bist ein Feminist, dann bist du bisexuell, aber auch demisexuell. Ich merke, dass sich auf diesen Spektren von Identität und Sexualität sehr viele Dinge miteinander treffen. Das merke ich ja auch bei mir. Und jetzt komme ich zur Erkenntnis, wow, ich bin wirklich Teil der queeren Community. Krass, was für eine Erkenntnis. Ist das typisch, dass, und dann bist du ja auch noch ein Transmann, also ist das nicht ein hartes Los, das du gezogen hast?
Ja, also ich würde das jetzt nicht mal, also für mich war es halt nie, ich habe es jetzt nie als schlimm wahrgenommen. Also wenn ich jetzt, ne, wenn man das quasi so alles zusammen in einen Topf wirft und dann halt sagt, okay, was kommt da jetzt alles mit auf den Tisch quasi, was man dann irgendwie erleben kann oder könnte, dann ist es natürlich eine Kombi, wo man sagt, boah, ja, es gibt einfache Lebenssituationen, aber also ich finde, viel vermischt sich halt eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, also viel ist halt wirklich dieses Begrifflichkeiten kennenlernen und sich darüber hinaus dann auch ausprobieren und halt gucken, okay, ne, wo geht das zum Beispiel hin mit der Sexualität, also weil bei mir war zum Beispiel, was die sexuelle Orientierung angeht, dass auch eher so diese typische Teenager-Mädel-Phase von ich knutsche jetzt mal mit meinen Freundinnen rum, mhm, wenn man auf irgendeiner Party ist. Und da dann aber gemerkt habe, dass mir das doch deutlich besser gefallen hat, als es jetzt, also es war dann so dieses, ah, ich würde das eigentlich auch gerne machen, wenn man jetzt nicht besoffen auf irgendeiner Party ist. Ja, so, aber das hätte ich vielleicht auch nie rausgefunden, wenn ich dann nicht irgendwie das mal gemacht hätte. Also das ist ja auch viel dieses, komme ich überhaupt an den Punkt, wo ich für mich in einer Situation mich befinde, kann ich das überhaupt ausprobieren? Und insofern, ich habe einfach viel diese Sachen genommen, wie sie gekommen sind und ja, dann bin ich da jetzt irgendwie so gelandet, wo ich jetzt gerade bin. Vielleicht ändert sich das auch noch mal. Also vielleicht komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, boah, ich stehe doch nur auf Männer, Gott bewahre, ich hoffe nicht. Also ja, ich finde, das ist immer so ein Wandel. Also für mich ist das alles komplett ein Spektrum, auf dem man sich irgendwie bewegt durchs Leben.
Wir haben hier tatsächlich noch einige Fragen an dich, Iden. Und ich würde die gern so ein bisschen so im Schnelldurchlauf einmal abarbeiten, damit wir möglichst viele Fragen einfach mal gestellt haben, ja?
Speedrun.
Ja, genau. Ein großes Thema, du hast es ganz kurz angerissen, ist auch das Thema Kinder kriegen. Möchtest du irgendwann ein Elternteil sein? Oder kannst du dir das für dich eigentlich vorstellen? Ungeachtet deiner Identität.
Also ja, grundsätzlich. Lustigerweise habe ich gestern noch drüber gesprochen, über das Thema, weil es auch in meiner Transition natürlich ein Thema ist, was aufkommt. Das ist so eine der Fragen, die vorher gestellt werden, bevor man Hormontherapie anfangen kann, ist halt, möchten Sie Kinder kriegen? Weil ich ja eben schon erklärt habe, dass halt durch die Hormontherapie deutlich beeinflusst wird, selber zum Beispiel Kinder zu bekommen. Das war jetzt, wie gesagt, ja für mich komplett raus. Das kann ich mir auch immer noch physisch nicht vorstellen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Frauen Kinder kriegen, die das können. Da bin ich so, boah, Wahnsinn. Und ich habe auch riesen Respekt davor. Und ich finde auch immer wieder schön, wenn ein neues Leben auf die Welt kommt. Aber ich selber bin so, bitte nicht.
Bleiben wir mal beim Thema Familie. Was wäre denn, wenn jetzt deine Mutter oder dein Vater käme und sagen würde, Iden, pass auf, dein Weg hat mich jetzt dazu gebracht, dir zu gestehen oder dir zu sagen, auch ich bin ein Transmann oder ich bin eine Transfrau?
Boah, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil die habe ich mir tatsächlich noch nicht gestellt, was ich dann machen würde. Also ich wäre jetzt mal auf meine eigenen Eltern bezogen deutlich überrascht. Aber ich fände es auch irgendwie schön. Also, weil es ist halt dann irgendwie so auch so ein bisschen auf der einen Seite diese Bestätigung für mich selber, dass da irgendwie, dass ich da eine derartige, ich sag mal, ein derartiges Selbstbewusstsein mitgebracht habe, dass die Menschen gesehen haben, boah, das kann ja wirklich funktionieren. Und auf der anderen Seite auch das Vertrauen, was mir halt dann entgegengebracht wird, zu sagen, ey, ich habe das gesehen, ich hab das so irgendwie inspiriert oder ich habe dann mich mehr mit mir selber beschäftigt und dann halt einfach auf mich spezifisch zuzukommen und zu sagen, ne, ich vertraue dir das halt jetzt an. Also ich würde mich da, glaube ich, sehr geehrt fühlen, auch wenn ich erstmal überrascht wäre, ne? Also einfach, weil das natürlich.
Aber wäre das nicht ein Schock zu wissen oder würde es sich nicht anfühlen, als hätten dich dann deine Eltern ihr Leben lang auch oder dein Leben lang belogen?
Weiß ich nicht, weil, also ich sage, es kommt da sehr auf die Situation an. Wenn sie das für sich selber quasi durch meinen Lebensweg, also mich dabei zu beobachten, irgendwie rausgefunden haben, dann haben sie sich ja auch quasi selber belogen, in Anführungszeichen. Also es gibt ja auch viele Transmenschen, die nie sich outen. Also es gibt Menschen, die werden als Mann geboren, wissen aber, dass sie das nicht sind, und werden auch trotzdem als Mann sterben, weil sie das nie irgendwie vor sich selber eingestehen können, so richtig, oder das auch nicht wollen, das nach außen hin zu tragen. Insofern, also belogen finde ich, würde ich das, ich würde mich da jetzt nicht belogen fühlen. Einfach, weil es für mich ja auch ein Prozess ist. Also irgendwie, das ist, ich habe ja auch meine Eltern nicht angelogen. Also, ne? Ich finde, das ist wirklich so eine Sache, die eher mit Vertrauen zu tun hat und halt mit dem, wie man da und wann man das für sich selber rausfindet.
Mhm. Bleiben wir weiterhin beim Thema Familie und Geschlechtsidentität. Wir haben eine Frage geschickt bekommen. Und zwar ist das die Frage, welche Rolle spielt dein Vorname, aber explizit, welche Rolle spielt dein Nachname für dich?
Voll spannend. Weil mein Nachnamen, also finde ich schwierig. Ich fand meinen Nachnamen immer extrem ätzend, weil einfach weil das so ein Name ist. Ich habe da sehr schlechte Verbindungen mit, einfach weil das so ein Name ist, der irgendwie aus einem anderen Namen entstanden ist, meiner Meinung nach. Das ist halt so ein Nachname, den man oft missversteht, den ich immer irgendwie erklären muss, in Anführungszeichen, also oder halt irgendwie, ne, wo das wichtig ist, das zu buchstabieren. Und dann ist es halt ein Name, den sehr viele Leute gerade in meiner Schulzeit abgewandelt haben zu gewissen Dingen, so Pimmelmann oder solche Dinge. Also insofern fand ich den Nachnamen an sich einfach nie schön, aber was die Identifikation damit angeht, doch würde ich halt schon mich mit identifizieren, also es ist halt mein Nachname. Also wenn ich den jetzt einfach ändern könnte, würde ich das tun. Also ich glaube, wenn ich irgendjemand mal heirate, egal was deren Nachname ist, ich nehme ihn. Aber so, aber was meinen Vornamen angeht, das ist ja einer der Gründe auch, warum ich zum Beispiel meinen Namen geändert habe. Also weil auf meinem Ausweis steht ein anderer Name, also eben nicht Eden. Aber mit dem habe ich mich früher schon nicht besonders identifiziert. Also ich fand den Namen einfach nie schön, auch wenn der Spitzname tatsächlich sehr geschlechtsneutral ist und tatsächlich auch sehr oft für Jungs benutzt wird, war das einfach nicht der Name, mit dem ich mich wohlgefühlt habe. Da waren zu viele Dinge dran, die ich irgendwie damit assoziiert habe, die ich nicht für mich irgendwie, ja, die mich einfach nicht ausmachen. Und wie mein Name dann entstanden ist, also den Namen, den ich eben jetzt benutze, Eden Valentin, ist halt ja, eine längere Geschichte tatsächlich. Viele sagen, oh, Eden, wie der Garten Eden, hat das dann irgendwas für dich mit Religion zu tun? Weniger tatsächlich, es ist eher so in Richtung Philosophie, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. so. Und ich habe einfach für mich gemerkt, das ist halt eher der Name, mit dem ich mich dann irgendwie identifiziere. Viel hat wirklich mit Assoziation zu tun. So wie, ja, kommt der Name bei mir irgendwie an.
Aber schon wieder eine neue Erkenntnis. Ich weiß nicht, wie es Niklas geht. Also von Valentin wusste ich bisher nichts.
Doch, mir ist das aufgefallen, weil Ian und ich, wir sind ja in den Nachrichten und wenn wir da eine sogenannte Übergabe machen, wo wir uns dann immer updaten, was für Themen so aktuell anstehen, dann schreibt Ian immer Ian Valentin darunter. Das ist mir, weiß ich nicht, ist noch gar nicht so lange her, als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist. Habe ich aber auch gar nicht hinterfragt. Ich habe das einfach aufgenommen, ich habe es hingenommen und seitdem habe ich das auch für mich so übernommen.
Ich weiß nicht, ob ich in der Position bin, mir etwas zu wünschen, aber tatsächlich tue ich das und ich möchte es einfach mal mitteilen. Ich würde mir wünschen, bin ich erstmal gespannt drauf, wie du darauf reagierst, dass ich überhaupt diesen Wunsch habe. Ich würde mir wünschen, so eine Konferenz zu haben, wo du uns dann allen mal mitteilst, also Konferenz jetzt nicht arbeitstechnisch, ne, sondern ich meine jetzt so untereinander, wo du sagst, so Leute, das ist mein Vorname, das ist mein Nachname meinetwegen, das ist das, das ist das, das ist das, jetzt wisst ihr alles und jetzt wisst ihr Bescheid und that's me und hier ist euer Freund und das ist, wer ich bin.
Ja, nee, kann ich komplett nachvollziehen. Habe ich ja tatsächlich mich letztens ja auch noch eben tatsächlich aufgrund des Arbeitsfeldes ja mit beschäftigt. Weil ich bin jetzt niemand, der das irgendwie Leuten auf die Nase bindet, insofern, weil ich halt irgendwie auch der Meinung bin, so, oder was heißt Meinung? Es ist irgendwie auch so eine Grundeinstellung, so ähnlich wie bei Niklas. Ich hinterfrage das halt nicht, wenn sich das bei jemandem ändert. Aber was ich eben sage, wo ich es irgendwo auch Menschen schuldig bin, ist halt das einfach mitzuteilen. Insofern, ne? Jetzt habe ich das bei meinem einen Arbeitsplatz ja schon gemacht, beim anderen steht das noch an. Der Zeitpunkt deswegen, weil ich eben jetzt in 2 Wochen tatsächlich eine offizielle Namensänderung durchlaufe, also dass es eben auch auf meiner Geburtsurkunde geändert wird und dann eben auch auf offiziellen Dokumenten geändert wird. Und deswegen eben der Zeitpunkt, weil solange halt noch der alte Name existiert in sämtlichen Systemen, eben auch auf dem Arbeitsumfeld, sehe ich halt keinen Anlass, das offiziell noch, also nochmal jetzt zu ändern. Also es ist, glaube ich, für mich auch so ein bisschen, das ist auch immer schwierig, mir das selber so ein bisschen einzugestehen. Aber es ist auch so dieses Problem, dass es jetzt schon das 2. Mal ist, dass ich dann ankündige, dass sich mein Name geändert hat. So. Und ich da halt auch schon Erfahrungen gemacht habe, die wirklich gar nicht schön waren. Also, ne, wo ich halt, ja, also zum Beispiel mein erster Name, den ich mir ausgesucht hatte, wo ich dann so das erste Mal ausprobieren wollte, wie ist das mit einem anderen Namen zu leben, also ne, oder vielleicht auch andere Pronomen zu benutzen als bisher, war halt in der Online-Community und hatte besagten Namen dann, das war Snow damals, auch bei meiner Familie angesprochen, wo die Reaktion auch erstmal war, ja, warum sollte ich dich denn jetzt so nennen, was ich ja verstehen kann. Ist auch ein relativ außergewöhnlicher Name. Aber als ich das dann offiziell zu Eden geändert habe, wo ich mir dann auch wirklich zu 100% sicher war, dass ich den Namen behalten möchte, war halt die Reaktion so, ja, du hast es jetzt schon mal geändert, ja, dann änderst du es in 2 Wochen nochmal oder wie. Also, und da habe ich deswegen so ein bisschen Vorbehalte, dass ich wirklich irgendwie das erst an einem Punkt mache und offiziell irgendwie ankündige, also wenn ich mir da so sicher drin bin, dass ich sage, okay, das kann ich jetzt auch zum Beispiel auf einem Arbeitsumfeld sagen, ohne dass das dann halt irgendwie unangenehm wird oder wo ich dann sage, da stehe ich nicht so ganz hinter. Deswegen muss ich mir dann halt da nochmal doppelt sicher sein. Ja, insofern das dazu, weil ich eben halt da halt, wie gesagt, diese Erfahrung gemacht habe, dass das dann eben so aufgenommen wird von, ja, heute das, morgen das.
Verstehe ich. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, wenn du es Leuten irgendwie versucht hast zu erklären, dass sie dich als so verrückt abgestempelt haben?
Ja, verrückt jetzt nicht, aber so ein bisschen immer dieses Herablassende. Also,
weil ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich glaube, das ist auch etwas, was mich sehr triggert beim Thema Trans oder Transsexualität. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die tun das ab als so eine psychologische Problematik, also als ob...
Ja, als eine Krankheit sozusagen, ja.
Sogar noch schlimmer als eine Krankheit. Also eine Krankheit ist halt ein Leiden, ja. Und ich sehe das Transsein oder nicht das Transsein, sondern ich sehe es auch als Leiden an, dass man in einem falschen Körper geboren wird. Aber es ist eher so, dass sie so tun, als sei man so psychisch komplett krank und so verrückt und so wie so, als bräuchte es jetzt einen Exorzisten. Weißt du, als wäre diese Person plem plem. Also es ist so schwer zu erklären. Es ist nicht so, dass ich diese Worte benutzen möchte. Es ist so, das ist so das, was ich manchmal so raushöre.
Ja, ich glaube, das ist so die nächste Stufe zu, ich mache mir irgendwie Sorgen, wie du in der Gesellschaft wahrgenommen wirst, was ich ja auch eben schon angesprochen habe, von wegen, warum entscheiden sich Menschen, das offen auszuleben und warum entscheiden sich manche dagegen? Ich glaube, darauf zieht das so, also habe ich zumindest den Eindruck oder würde für mich am meisten Sinn ergeben, so dieses, warum machst du das so präsent für alle? Das ist diese Aussage von wegen, das eine ist, wie man innen drin fühlt und das andere ist, wie sehr man das in der Öffentlichkeit auslebt. Und ich sage, ja, ich möchte aber in einer Gesellschaft leben, wo sich die Leute offen so ausleben können, wie sie sich fühlen und wo sie sich nicht verstecken müssen.
Wir haben ja auch gerade noch mal über deinen Nachnamen gesprochen. Möchtest du wissen, wer diese Frage gestellt hat? Es ist tatsächlich dein Bruder gewesen.
Finde ich spannend, weil ich mit ihm da auch, was den Nachnamen angeht, nie drüber gesprochen habe. Also das war jetzt noch nie Thema. Grüße gehen raus an meinen Bruder. Ja, also es überrascht mich einerseits, aber es ist halt irgendwie auch auf der anderen Seite so ein kleiner logischer Schluss bei mir gewesen. Aber ich finde die Frage relativ spannend, weil ich mich dabei halt einfach frage, wie bist du drauf gekommen?
Mich hat das also tatsächlich sehr berührt, weil es zum ersten Mal bei mir ein Gedanken angestoßen hat, den ich vorher nicht hatte, nämlich wie fühlen sich eigentlich Familienmitglieder, also ganz nahe Familienmitglieder damit, wenn ein Mensch sagt, das, als was ich geboren wurde, das bin ich nicht. Ich bin diese Person und ich identifiziere mich auch mit einem anderen Namen oder ich, also die, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, denkt sich vielleicht ein Familienmitglied auch sowas wie, oh, ja, aber was stimmt denn mit uns als Familie nicht, dass sie sich nicht oder er sich nicht oder wer auch immer sich nicht dazugehörig fühlt. Vielleicht ist es auch gar nicht so tief, wie ich jetzt vermute, aber das war jetzt nur so mein erster Gedanke, dieses, weil ihr teilt euch diesen Nachnamen. Und ich habe gedacht, ja, okay, krass, na klar beschäftigt ihn die Frage, ey, identifizierst du dich noch mit deinem Nachnamen? Und dann kam sofort in meinem Kopf auf, warum stellen wir uns diese Frage eigentlich nicht, wenn unsere Schwester heiratet und sie den Namen ihres Mannes annimmt?
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen bei mir rumgeschwirrt, aber ich finde auch tatsächlich, das hat mich jetzt gerade so fast ein bisschen zum Heulen gebracht, weil ich da noch nie so drüber nachgedacht habe, weil das für mich ein gar keine Frage war. Also natürlich kann ich verstehen, wo das bei, auf der anderen Seite herkommt, diese Frage. Das kann ich nachvollziehen. Aber für mich hat sich die Frage nie gestellt, weil ich mich halt trotzdem mit diesem Namen identifiziere. Da hängt sehr, sehr viel dran. Sehr viele Erinnerungen, sehr viele gute Erinnerungen. Und ja, keine Ahnung. Also was ich halt, wo ich mich dran erinnern kann oder was so ein bisschen auch noch in meinen Kopf gekommen ist, war, dass mein Bruder mich auch mal gefragt hat, ja, wie nenne ich dich denn jetzt, wenn ich jetzt über dich spreche, nicht beim Namen, sondern weil es ja für Bruder und Schwester diese zwei sehr binären Begriffe gibt. Und er hatte mich das halt zu einem Zeitpunkt gefragt, wo ich halt noch klar irgendwie eher wirklich als nicht-binär auch bekannt war bei ihm. Wie er mich da quasi betiteln soll. Und auch damals habe ich ihm halt schon gesagt, ja, Bruder schon eher als Schwester. Oder, und das musste ich dann selber nämlich googeln, dass Geschwister auch die Einzahl von Geschwister ist. Also nebenbei, ja. Ne, das wusste ich selber auch nicht. Aber ne, so, und ist mir dann auch so in den Kopf gekommen, so dieses, so, ja, aber dann bist du ja jetzt gar nicht mehr meine Schwester, sondern du bist halt mein Bruder. Und vielleicht da halt auch sehr viel irgendwie dann dranhängt an Erinnerungen oder eben Identifizierungen mit, wie ist das Familienbild, ne? Ja, finde ich spannend.
Ja, es ist spannend und es berührt mich auch sehr, weil ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation bei mir privat mit meinen Geschwistern, als ich ausgezogen bin. Meine Geschwister sind jünger als ich. Ich weiß gar nicht, ob das meine Schwester oder mein Bruder war, die dann meinten, nachdem ich von zu Hause, ne, als ich Flüge wurde und dann ausgezogen bin, ja, du hast uns ja dann hier alleine gelassen. Das hat mich total traurig gemacht, weil ich dadurch verstanden habe, es war für mich ein Schritt nach vorne und man zieht aus, man ist für sich selbst verantwortlich, man wird ein Stück weit erwachsen, aber man lässt dennoch jemanden oder etwas zurück. Und man denkt nicht im ersten Moment daran, weil man ja einfach nur glücklich ist, dass man diesen Lebensabschnitt jetzt startet und so weiter und so fort. Und es hat mich sehr berührt, also die Frage von deinem Bruder zu hören, weil ich möchte jetzt nicht allzu viel da rein interpretieren, aber weil ich so mir dann auch die Frage gestellt habe, mein Gott, wir erwarten ja auch Unterstützung, gerade von unseren Freunden und unserer Familie. Und manchmal vielleicht gerät in den Hintergrund, dass diese Menschen sich von einem Menschen verabschieden müssen. Deine Eltern müssen sich von ihrer Tochter verabschieden, dein Bruder von seiner Schwester.
Ja, voll. Also das ist jetzt nicht so, als würde das nie bei mir im Kopf rumschwirren. Es ist nur sehr viel, es kommt da irgendwie, glaube ich, auch ähnlich, wie wir vorhin schon auch angesprochen hatten, auf den Ablauf an, wie es halt aufgenommen wird, ne? Also weil, ich sag mal so, wenn das halt eine Familie ist, die jetzt das aufnimmt mit einer Art von Neugierde und sagt, hey, ich höre dir jetzt erstmal zu Ende zu, bevor ich irgendwas dazu sage, ne? Oder wo ich zum Beispiel auch sagen kann, ich habe da absolut keine Hemmungen, sowas auszusprechen und weiß, dass meine Familie da unterstützend ist, weil ich das halt aus anderen Sachen schon gelernt habe, dann ist es nochmal ein ganz anderes Verhältnis. Und ich glaube aber, es passiert deutlich schneller, dass halt Menschen da irgendwie eher auf sich selber gucken, ne? Also auch aus beiden Perspektiven jetzt, ne? Sei das mein Bruder oder meine Eltern oder auch eben ich selber, wenn da andere Konflikte im Raum stehen. Ne? Also Weil ich finde es schwierig, darüber nachzudenken, wie meine Eltern sich in der Situation fühlen, wenn die erste Reaktion auf mein Outing mich emotional total fertig macht.
Verstehe ich auch. Das ist auch gar nicht irgendwie ein Vorwurf oder so. Ich habe mir nur gerade so die Frage gestellt, bedenken wir in unseren Lebensentscheidungen, übrigens ganz gleich, welche Lebensentscheidung, deswegen habe ich dieses Beispiel genommen von meinem Auszug, als ich 19 war, bedenken wir das auch, wenn wir diese Themen besprechen. Und zwar an Hinterbliebenes, absolut das falsche Wort, aber an Menschen, die einem ganz, ganz nah sind, die dieselbe, ich meine, man muss sich mal gerade bei Geschwistern überlegen, es gibt niemanden auf der Welt, der dich von Anfang bis fast zum Ende immer begleiten wird in der Regel, ja, die eigenen Eltern versterben irgendwann, Freunde wohnen nicht mit dir zusammen, Partner lernen dich erst im späteren Verlauf deines Lebens kennen, aber Geschwister sind diejenigen, die dich vom ersten Tag deines Lebens und wenn man viel Glück hat, bis zum letzten Tag deines Lebens begleiten.
Ja, total. Absolut. Also ich finde das tatsächlich ziemlich spannend. Einfach weil ich, wie gesagt, ne, ich habe da eine, ich sag mal, Erfahrung für mich selber gemacht, was meine Identität angeht und wie ich das Menschen gesagt habe und was da Reaktionen waren, die sehr, sehr gemischt waren und mich teilweise auch eben fertig gemacht haben. Und es ist wirklich krass, wie sehr ich da auch nicht drüber nachgedacht habe und es fast schon vernachlässigt habe, mir zu überlegen, was macht das jetzt irgendwie mit meinem Bruder, ne? So, vor allem halt, weil das alles ja auch bei mir, dieser Prozess auch alles passiert ist, da bin ich schon ausgezogen, beziehungsweise er ist schon ausgezogen, ne? Also das war wirklich auch so eine Phase im Leben, wo wir relativ wenig Kontakt zueinander hatten. Und ich glaube, deswegen ist mir das auch super schwer gefallen, da jetzt irgendwie auf ihn zuzukommen und zu sagen, hey, ne, willst du irgendwie mal drüber reden oder so? Mhm. Ja, aber also, ne, ich bin dafür Fragen, wie gesagt, doch immer offen, so ja. At this point, ne?
Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, oder ich glaube, ich würde mich einfach so fühlen, dass jemand auch, oder dass in dem Fall du oder wer auch immer dann, ne, dass man anerkennt, dass man nicht nur ein stiller Zuschauer ist, sondern auch tatsächlich davon betroffen. Ich meine, wie spricht denn dein Bruder zum Beispiel mit seinen Freunden über seine Schwester, über seinen Geschwister? Verstehst du, was ich meine? Also das sind ja auch alltägliche Situationen oder ehrlicherweise will ich dich auch fragen, hattest du jemals das Gefühl, dass sich ein Familienmitglied dafür geschämt hat, dass du transsexuell bist?
Boah, geschämt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich finde es schwierig, da jetzt so drüber zu reden, einfach weil ich weiß, dass diese Menschen diesen Podcast wahrscheinlich hören. Ja, und das halt ein großes Thema bei uns ist. Ja, also, schwierig. Akzeptanz war zumindest, hab ich jetzt nicht so erfahren von meinen Eltern, von meiner Mutter schon eher. Also, die halt gesagt hat, ich werde da eine Weile für brauchen und ich check's auch irgendwie nicht so ganz. Aber so, es war immer, ich weiß halt auch nicht, inwiefern das meine eigene Haltung oder also Einstellung beziehungsweise Erwartung auch irgendwie war, die damit reingespielt hat. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass darüber geredet werden wollte. Insofern war das halt so eine, ich habe das irgendwie versucht zu erklären. Und dann kam erstmal so ein sehr typischer Satz, den ich auch von vielen anderen Outing-Stories kenne, ist dieses, ja, du wirst immer meine Tochter bleiben, ich werde dich immer Deadname nennen. Und das war halt für mich schon so der Punkt, wo ich dann irgendwie auch emotional abgeschaltet habe. So, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn das die erste Reaktion ist, dann möchte ich auch gar nicht weiter drüber reden. Ja, insofern geschämt weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, inwiefern meine Eltern da über mich sprechen und was das ganze Thema angeht mit anderen Menschen, ehrlich gesagt. Ne, bei meinem Bruder war es halt so, als ne, das irgendwie Thema wurde, hat er mich halt angeschrieben, gefragt, hey, wie spreche ich denn dann eigentlich über dich? Hat einfach diese Frage gestellt, ich habe sie ihm beantwortet und dann war das irgendwie gegessen, das Thema. So, in, ne, was jetzt diese spezifische Frage irgendwie dann auch anging. Ja, und auf der anderen Seite, also was ich, eine ganz, ganz seltsame Auf- und Ab-Erfahrung, die ich halt mit meinem Vater einfach mache, ist halt diese anfängliche Reaktion von es irgendwie so gar nicht verstehen wollen und es auch irgendwie wegschieben wollen und dann auf der anderen Seite aber jemand sein, der dann zu der Familie, also seiner Mutter und quasi meiner Familie väterlicherseits hin ist und es da dann doch irgendwie erzählt hat, bevor ich das denen überhaupt erzählen konnte. Also, und da das irgendwie dann auch anscheinend so war, also weil ich erinnere mich nur daran, dass meine Oma irgendwann zu mir gekommen ist, da habe ich sie besucht, ist sie dann bei der Begrüßung auf mich zu, hat mich umarmt, hat gesagt, ich habe gehört, du heißt jetzt Eden, dann nennen wir dich jetzt Eden. So total süß, super süß, aber das hat mich dann halt total überrascht, weil ich mir so dachte, okay, wer hat ihr das denn jetzt dann irgendwie erzählt, weil der Einzige, der halt regelmäßig da irgendwie fast jede Woche ist, ist halt mein Vater. Und deswegen war ich dann total überrascht. Aber immer wenn ich dieses Thema, wenn dieses Thema aufkommt bei uns in der Familie, also hatte ich bisher immer irgendwie das Gefühl, dass da eigentlich nicht so viel drüber geredet werden will. Aber vielleicht ist mein Eindruck da auch einfach falsch. Also
vielleicht musst du auch einfach fragen, möchtet ihr eigentlich mal mit mir darüber reden oder euch Fragen oder mir Fragen stellen? Vielleicht hilft es denen auch tatsächlich, diesen Podcast irgendwie zu hören. Aber ich glaube, es gibt so eine Sache, finde ich, die in dieser ganzen Diskussion relativ kurz kommt. Das ist nicht nur bei dieser Thematik so, aber das sind einfach oftmals Angehörige. Also ich finde, also ich habe mich mal mit einem Thema beschäftigt, was gar nicht damit zu tun hat. Da ging es, ging da um eine Dokumentation, die ich wirklich toll fand. Da ging es um Kinder, also um schwerkranke Kinder, die sterben, aber diese Dokumentation ist eher produziert worden aus der Perspektive von Geschwisterkindern. Das habe ich zum ersten Mal so wahrgenommen, weil natürlich todkranke Kinder gerade in der Familie eine besondere zu Recht ja auch Rolle spielen, weil die Pflege, die Zeit, der Kraftaufwand in natürlich den Zustand dieser Kinder gesteckt wird. Aber da sind ja auch noch Geschwisterkinder manchmal bei, die auch Verlust erleben oder Ängste haben oder Sorgen haben oder alltägliche Probleme oder Bedürfnisse, was auch immer. Und deswegen finde ich das Thema oder die Thematik von Familienangehörigen oder sehr, sehr engen Freunden auch sehr interessant. Und mich würde tatsächlich diese Perspektive einfach interessieren.
Ja, mich auch. Also ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal das, glaube ich, erwähnt hatte, dass es ja zum Beispiel auch so Treffs gibt dafür. Also es gibt ja extra von queeren Zentren zum Beispiel Treffen für Familienangehörige von Transpersonen. Ne, wo halt irgendwie, wenn die sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie diese Frage vielleicht nicht direkt meinem Kind stellen, aus welchem Grund auch immer, sei das Verhältnis irgendwie nicht so dolle oder ich habe irgendwie Angst, mein Kind damit zu verletzen oder das falsch zu formulieren und dann entsteht irgendwie ein Streit oder so, dass man da hingehen kann und sagen kann, hey, ich stelle jetzt hier diese Fragen und lerne halt hier, wie kann ich denn irgendwie mit meinem Kind umgehen, was sind so Fragen, die ich vielleicht da stellen sollte, wo ich aber zum Beispiel aufpasse, wie ich es formuliere oder solche Sachen. Na, und ich finde, das ist auch eine sehr wichtige Perspektive, die damit reinspielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Niklas, weil ich finde, das ist halt, hat viel irgendwie auch mit Familienverhältnis zu tun.
Auf jeden Fall. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Eltern ja auch immer eine gewisse Vorstellung davon haben, wenn sie Kinder haben, wie die aufwachsen werden und wie die irgendwann leben werden. Ich glaube, mein Papa zum Beispiel hatte auch immer diese Vision, wie ich irgendwann in einem großen Haus wohne und dann eine Frau habe und drei Kinder. Und dieses Bild wurde mir auch irgendwie immer mit auf den Weg gegeben. Und ich habe schon relativ früh verstanden, dass ich dieses Bild nicht erfüllen werde. Und deswegen hatte ich auch wahnsinnig große Angst, als ich dann wirklich verstanden habe, dass ich schwul bin, mich da zu öffnen, gerade auch meinen Eltern gegenüber, weil das sind einfach die Menschen, die mich am längsten kennen, bei denen ich aufgewachsen bin. Und die Angst, irgendwie da eine Enttäuschung zu sein, die war sehr groß.
Ich glaube, unterm Strich können wir sagen, dass ihr beide mit euren Familien ein Stück weit wirklich großes Glück gehabt habt. Niemand hat euch ausgeschlossen in dem Sinne, dass ihr der Familie verbannt wurdet oder dass nie wieder mit euch gesprochen wurde, auch wenn es sicherlich nicht immer einfach gewesen ist. Das wird es mit Sicherheit nicht sein, aber halt eben nicht nur für euch in eurer Situation, sondern eben auch für Geschwisterkinder, für Mütter, für Väter, vielleicht sogar insbesondere für Väter. Vielleicht ist das aber auch Klischee-Denken von mir. Aber unterm Strich fühlt oder habt ihr das Gefühl, bevor wir jetzt gleich auf Niklas eingehen in den nächsten Folgen, habt ihr das Gefühl, ihr habt auch noch mal Glück gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht immer einfach und ich glaube, ich bin da auch mit für verantwortlich und es fällt mir auch sehr schwer, über dieses Thema mit meiner Familie immer noch zu reden. Aber bisher war es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gesagt habe, ich muss irgendwie um mein Leben bangen oder um irgendwie darum bangen, meine Familie zu verlieren. Also das war nie so. Insofern habe ich da wirklich Glück gehabt, dass auch vor allem mein Bruder ein sehr offener Mensch ist, der halt die Fragen auch einfach stellt.
Ich muss gestehen, also ich hatte Glück, was meine Eltern angeht. Ich habe aber auch noch zwei Geschwister und mein Bruder zum Beispiel, der kommt damit, glaube ich, nicht so zurecht, weil er das auch nicht versteht. Also von ihm habe ich oft diese Frage gehört, warum ich mich dazu entschieden habe, so zu sein, schwul zu sein. Und ich habe oft versucht, das zu erklären, aber irgendwie es passt für ihn einfach nicht zusammen und deswegen ist unser Verhältnis, oder unter anderem deswegen ist auch unser Verhältnis tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, dass ich damit schon gut zurechtkomme. Ich bin froh, dass meine Eltern da zum Beispiel ganz gut mit umgehen. Und ich gehe einfach meinen Weg. Ich habe Freunde um mich herum, wo ich nichts irgendwie erklären muss, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Und am Ende können auch Freunde Familie sein.